Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Über ein Tempolimit auf Autobahnen wird hierzulande ja öfter mal diskutiert. Und wenn die Regierung beim Klimaschutz Gas geben will, dann wird sie die Autofahrer wohl früh oder später zwingen müssen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Bei der UN-Klimakonferenz in Bonn ging es am Samstag auch um ein Tempolimit. Allerdings um eines für Frachtschiffe. Denn auch die könnten eine Menge Sprit sparen, wenn sie etwas langsamer unterwegs wären und damit weniger zur Erderwärmung beitragen. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir, was Wissenschaftler heute vom berühmten Naturforscher Alexander von Humboldt lernen können. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber zum Mars, denn dort hat am Wochenende eine spannende Rettungsaktion begonnen. Und zwar für ein Stück Hightech aus Deutschland. Es geht um HP3, ein Messgerät, das der Roboterarm der NASA-Sonde InSight Anfang des Jahres auf dem Boden des roten Planeten abgestellt hat. Besser bekannt ist HP3 unter dem Namen Mars-Maulwurf. Denn es handelt sich um eine Rammsonde, die sich bis zu 5 Meter tief in den Marsboden hämmern soll, um herauszufinden, wie stark die Temperatur da unten zunimmt. Doch Ende Februar, kurz nach dem Start der Bohraktion, war noch 30 Zentimetern Schicht im Schacht. Der Mars-Maulwurf blieb stecken. Nach monatelanger Fehlersuche versuchen Forscher und Professor Tillmann Spohn, der die Rammsonde entwickelt hat, nun sie wieder flott zu bekommen. Ich habe den Experten vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vorhin gefragt, wie optimistisch er ist, dass der Mars-Maulwurf seine Mission doch noch erfüllen kann.
Oh Gott, ich bin zunächst mal einfach optimistisch, dass das funktionieren wird. Natürlich muss man dazu sagen, dass die Chancen schwer zu bewerten sind. Wir haben zunächst mal, sagen wir mal, 3 Möglichkeiten dessen, was da schiefgegangen sein könnte. Die eine ist die, dass der sich verhakt hat in dem Gestell, aber das ist im Augenblick jetzt nicht mehr so wahrscheinlich. Wir haben auch nie sonderlich daran geglaubt. Das zweite ist, und das ist sicherlich das, was eigentlich am unangenehmsten wäre, dass sich also in der Tiefe von 35 Zentimeter sind es wahrscheinlich jetzt doch eher ein Stein verbirgt, der groß genug ist, um den Weg des Maulwurfs, wie wir ihn mit dem Spitznamen nennen, zu blockieren. Das haben wir für relativ unwahrscheinlich gehalten, weil man kann also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Stein liegt, abschätzen aus der Größe der Steine, die man auf der Oberfläche sieht. Dennoch muss man sagen, ist es nicht auszuschließen. Und schließlich haben wir halt jetzt das Problem, dass wir jetzt angehen, dass der Maulwurf sich sozusagen freigerüttelt hat von dem Sand, den er in der Umgebung hat. Und er braucht die Reibung aus dem Sand, um den Rückschlag, den er bei jedem Schlag nach unten auslöst, aufzufangen. Und wenn diese Reibung nicht vorhanden ist, dann haben wir da ein Problem. Und das ist aber auch ein Problem, wogegen wir etwas tun können. Und das wollen wir jetzt machen. Deshalb haben wir sozusagen diese Rettungsaktion gestartet. Wir wollen also jetzt eine Last auf der Oberfläche aufbringen, um dann den Druck auf den Maulwurf in der Tiefe zu erhöhen und damit dann die Reibung auf seiner Oberfläche.
Wie genau muss man sich das denn vorstellen?
Also Sie müssen sich vorstellen, dieser Maulwurf sieht aus wie ein großer Nagel, ist 40 Zentimeter lang, 3 Zentimeter im Durchmesser, steckt also jetzt 35 Zentimeter, so denken wir, tief im Boden und hüpft da beim Schlagen halt leider auf und nieder, statt dass er nach vorne geht. Und das ist unsere Hypothese der fehlenden Reibung geschuldet.
Da fehlt sozusagen eine Gegenkraft von außen und die wollen Sie jetzt mit der Rettungsaktion, die am Samstag gestartet ist, in Kooperation mit den Kollegen von der NASA, die also diese Sonde InSight ja betreibt, dieses Problem wollen Sie in den Griff bekommen, indem der Roboterarm eine Schlüsselrolle spielt, wenn ich es recht verstanden habe.
Ja, also zunächst mal haben wir ja damit begonnen, die Haltestruktur, mit der Maulwurf auf den Boden gesetzt worden ist, jetzt wegzuziehen. Also er hat sich selbst aus der Haltestruktur nach unten bewegt, aber die sitzt sozusagen über ihm und blockiert also auch die Sicht auf den Maulwurf. Die heben wir jetzt also weg und können dann mit dem Roboterarm nahe an den Nagel sozusagen herankommen und dann in unmittelbarer Nähe auf den Boden drücken. Und da er so ein bisschen schräg im Boden drin sitzt, können wir sogar direkt über ihm, sozusagen über den Maulwurf auf den Boden drücken und damit eine Last auf den Maulwurf ausüben.
Wie sind Sie vorgegangen, um diese Rettungsaktion sich jetzt zu überlegen? Das hat ja Monate gedauert. Da spielten auch Simulationsexperimente im Sandkasten eine wichtige Rolle.
Ja, also das hat lange gedauert. Das ist also in der Raumfahrt so, weil man ist ja weit weg, nicht? Und man hat wertvolle Gerätschaften sozusagen dort oben stehen. Deshalb werden also alle Schritte sehr intensiv diskutiert und geplant und auch vorher geübt. Also wir haben eine ganze Reihe von Modellrechnungen durchgeführt. Dann haben wir im Labor verschiedene Experimente gemacht. Wir haben ihn hämmern lassen in einem Loch drin, im normalen Zustand, wenn also Sand da ist. Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir diese Haltestruktur wegnehmen sollten. Das haben jetzt die Kollegen vom JPL in Pasadena intensiv geübt. Wir haben zwischendurch auch mal sogenannte diagnostische Hammersitzungen durchgeführt. Das heißt, wir haben ihn unter kontrollierten Bedingungen hämmern lassen und dann mit dem Seismometer, was ja auch auf der Mission drauf ist, dann zugehört, um seinen Zustand zu diagnostizieren. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn der Mediziner Ultraschall macht. Und seit etwa einem Monat planen wir jetzt also diese Aktion, dass wir das jetzt versuchen wollen, weil das aus unserer Sicht das wahrscheinlichste Problem ist. Und aber, und das in gewisser Weise auch etwas glücklich, dann das Problem ist, bei dem wir auch etwas anstellen können, um es zu beheben.
Wenn tatsächlich ein großer Stein den Weg blockieren würde, könnten Sie letztlich nichts machen, einfach weil die Hammerkraft nicht reicht, um da durchzukommen.
Ja.
Trotzdem nochmal gefragt auf die Rettungsmission jetzt. Was sind denn da jetzt die besonders kritischen Phasen und wie ist es bislang gelaufen?
Also wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, weil wir befürchtet haben, dass sich möglicherweise das Kabel, was den Maulwurf dann, was er dann in die Tiefe ziehen soll, dass sich das in der Haltestruktur hat verfangen können. Deshalb sind wir nicht hingegangen und haben gesagt, so, jetzt heben wir das einfach weg, sondern wir machen das also in drei Stufen. Die erste Stufe hat also die Haltestruktur jetzt erstmal 10 cm angehoben. Wir gucken dann mit einer Fischaugenkamera, die auf dem Lander ist, lach über dem Boden. Und das ist also jetzt am Samstag passiert und am Sonntag haben wir uns die ersten Bilder angeguckt, die übrigens frei im Internet auf der NASA-Homepage zu sehen sind. Wer immer da gucken will, kann sich das gerne angucken. Und wir sehen da den Nagel sozusagen aus dem Boden rausgucken. Der ist also schön drin geblieben, hat sich nicht mit rausgezogen. Jetzt werden wir im nächsten Schritt, werden wir die Haltestruktur nochmal 20 cm höher heben und gucken, ob dann alles in Ordnung ist. Und dann in einem dritten Schritt, der dann Ende der Woche erfolgen soll, werden wir sie dann tatsächlich wegnehmen und dann 10 cm näher zum Lander auf den Boden stellen. Wenn das dann der Fall ist, dann gucken wir mit der Kamera, die auf dem Arm drauf ist, die dann auch nah ranfahren kann, inspizieren wir sozusagen den Maulwurf, gucken, ob da ein Trichter sozusagen, ein Krater um ihn herum ist und werden dann die nächsten Schritte genau planen.
Tilman Spohn war das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. So gegen Mitte Juli dürfte klar sein, ob die Rettungsaktion für den Mars-Maulwurf Erfolg hatte. Wir drücken natürlich die Daumen. Weil der Frachtverkehr auf den Weltmeeren für einen beträchtlichen Anteil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, gibt es seit einigen Jahren Bemühungen, weniger Schiffsdiesel zu verfeuern. Die internationale maritime Organisation IMO hat sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dass der CO2-Ausstoß der Seeschifffahrt im Jahr 2050 nur noch halb so groß sein soll wie im Jahr 2008. Als schnelle Sofortmaßnahme böte sich ein Tempolimit für Öltanker, Frachter und Containerschiffe an. Auf der UN-Klimakonferenz in Bonn diskutierten Fachleute am Samstag über das Für und Wider dieser Option. Frau Kamrasek hat für uns zugehört.
Ein großer Kohle- oder Erzfrachter verbraucht gut und gerne 36 Tonnen Schweröl pro Tag, wenn er durch die Weltmeere schippert. Drosselt er seine Fahrtgeschwindigkeit nur ein Quäntchen von 15 auf 13 Knoten, dann sind es bloß noch 24 Tonnen, also ein ganzes Drittel weniger. Dieses kleine Rechenbeispiel zeigt, wie viel Treibstoff sich einsparen ließe, wenn man die Seeschifffahrt etwas entschleunigte. Davon würde auch der Klimaschutz profitieren, denn bei der Verbrennung von Schweröl entstehen große Mengen CO2.
Wenn man zum Beispiel 30% langsamer fahren würde, könnte man 60% der Emissionen einsparen. Das liegt daran, dass der Treibstoffverbrauch exponentiell mit der Geschwindigkeit steigt.
Martin Kames leitet den Bereich Energie und Klimaschutz am Öko-Institut. In Bonn stellte er jetzt eine neue Studie aus seinem Haus vor, die sich mit dem sogenannten Slow Steaming befasst.
Tempolimit auf See ist der richtige Begriff. Wenn ich eben die Vorschrift habe, dann kann ich dadurch wirklich sehr kostengünstig Treibhausgasminderung erzielen.
Andererseits wären Tanker, Frachter und Containerschiffe bei einem allgemeinen Tempolimit länger unterwegs. Das wiederum ist mit Zusatzkosten für Reedereien verbunden.
Und die zusätzlichen Kosten, zum Beispiel die Crew, muss länger bezahlt werden, weil sie einfach länger auf See ist, die sind linear mit der Zeit. Wohingegen die Einsparung beim Treibstoff, wenn ich die Geschwindigkeit reduziere, exponentiell ist. Das heißt, sie ist zu Anfang viel, viel stärker.
Zu langsam dürfen die Schiffe aber auch nicht fahren. Dann wird die Crew irgendwann doch zu teuer oder auch der Betrieb der ganzen Hilfsmotoren, die ständig laufen müssen, um Bordstrom zu liefern. Es scheint auf jeden Fall so etwas wie eine optimale Tempodrosselung zu geben.
Bei -20% oder bei -15% oder sogar bei -30% ist abhängig von der Größenklasse des Schiffes.
So weit, so gut. Doch gäbe es ein Tempolimit, könnten Reedereien nicht mehr so viele Transportaufträge erledigen. Geringere Einnahmen müssten sie dann eigentlich durch höhere Frachtpreise ausgleichen. Andererseits sparen sie ja Geld für Treibstoff. Würde der Seetransport also insgesamt billiger oder doch teurer? Am Öko-Institut hat Martin Kames Arbeitsgruppe verschiedene Szenarien durchgespielt, und zwar beispielhaft für große Massengutfrachter. Diese Schiffe karren zu Tausenden Kohle, Erz oder Getreide durch die Weltmeere. Fast immer rentierte sich eine Geschwindigkeitsbeschränkung dabei auch finanziell. Nur nicht bei geringen Treibstoffpreisen, dann kostet schnelleres Fahren nicht mehr so viel. Aber auch für diesen Fall würde Kames keine großen Preissprünge erwarten.
Die Frachtkosten selber machen eine Größenordnung von 5% bei diesen Gütern, die wir betrachtet haben, aus. Und oft ist der Transport vom Hafen im Zielland bis zum Verbrauchsort erheblich teurer. Und die Studie hat gezeigt, dass die Transportkosten durch dieses langsame Fahren nur minimal beeinflusst werden. Also insofern denken wir, dass das wirklich ein sehr guter Ansatzpunkt ist.
Diese Ansicht teilt auch Kohei Iwaki. Der Ingenieur arbeitet für das japanische Verkehrsministerium im Büro für Meeresangelegenheiten. Japan unterstützt ein Tempolimit auf See und hat es auch offiziell der IMO vorgeschlagen. Das ist die zuständige internationale Schifffahrtsorganisation. Iwaki hält Geschwindigkeitsbeschränkungen im Ozean für durchaus umsetzbar. Sie seien nämlich gar nichts Neues.
After the 2008.
2008, nach der Finanzkrise, haben Reedereien ihre Schiffe aus freien Stücken langsamer fahren lassen, um Kosten zu sparen. Weil die Transportaufträge damals einbrachen und der Treibstoffpreis hochging. Es gab also schon selbst auferlegte Tempolimits aus wirtschaftlichen Gründen.
Würden alle Containerschiffe, Tanker und Großfrachter ab sofort 10% langsamer fahren, könnte der CO2-Ausstoß der Seeschifffahrt jährlich um 75 Millionen Tonnen gesenkt werden. Das haben niederländische Forscher ausgerechnet. Man könnte also beachtliche Mengen Treibhausgase durch eine simple Maßnahme auf See vermeiden.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Der berühmte Naturforscher Alexander von Humboldt wäre dieses Jahr 250 Jahre alt geworden. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat deshalb vergangene Woche in Halle ein Symposium ausgerichtet. Federführend organisiert hat das Ganze Professor Manfred Sträker vom Institut für Geowissenschaften der Uni Potsdam. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, König Wilhelm von Preußen hat Alexander von Humboldt bei seiner Beerdigung im Jahr 1859 ja als den größten Mann seit der Sintflut gewürdigt. Wie fällt das Urteil der Forschergemeinde heute aus?
Ich denke, dass Alexander von Humboldt ein großer Wissenschaftler war, ein sehr bedeutsamer Wissenschaftler, der sehr, sehr viel für die Erd- und Umweltwissenschaften, wie wir sie heute betreiben, getan hat, aber auch darüber hinaus natürlich. Sein großes Verdienst war, dass er versucht hat, die Naturwelt mit der Welt des Menschen zusammenzubringen und darüber zu schreiben, welche Möglichkeiten durch die Naturräume, die gegeben sind, uns zur Verfügung stehen. Aber er hat auch gleichzeitig darüber referiert, wie eben durch den Einfluss des Menschen diese Naturräume stark verändert worden sind. Und insofern wird er ja gerne als Ökologe erster Stunde betitelt, weil er sich eben sehr früh schon mit diesen Ideen der Schlüsselarten in der Ökologie beschäftigt hat. Also wenn eine Schlüsselart in einem Ökosystem verschwindet, kann ein ganzes System sozusagen kollabieren. Das hat er sehr anschaulich schon Anfang des 19. Jahrhunderts bereits für den Fall des Lago Valencia in Venezuela beschrieben, wo durch den Raubbau an der Natur, durch das Abholzen der Wälder beispielsweise und die dadurch einsetzende Bodenerosion und ein damit verbundener Wandel im Mikroklima sehr weitreichende Folgen für die Umwelt gehabt hat. Und das sind Arbeiten gewesen, die eigentlich wegweisend waren für unsere Arbeiten, die wir heute durchführen, in den verschiedenen Sparten der Erd- und Umweltwissenschaften.
Das Besondere an Alexander von Humboldt war ja, er hat sich irrsinnig für Details interessiert, hat auf seinen Forschungsreisen alles Mögliche dokumentiert, gemessen, gesammelt. Er hat aber trotz dieser Sucht nach Details eigentlich immer den Blick für das Ganze behalten. Seine Sicht auf die Welt war Zeit seines Lebens eine ganzheitliche und seine wichtigste Erkenntnis, wie er selber sagte, eben die, dass alles mit allem zusammenhängt. Das ist ja eigentlich ein topaktueller Gedanke, oder?
Ja, das ist ein topaktueller Gedanke. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir versuchen doch auf der einen Seite die wissenschaftlichen Beobachtungen, aber auch die sinnliche Betrachtung der Natur miteinander verbinden. Und es ist genau das, was Humboldt eigentlich mit seinem erzählerischen Stil geschafft hat, nämlich Empathie und Empirie letztlich zusammenzubringen. Und auf diese Art und Weise gilt er ja auch vielen als Bindeglied sozusagen zwischen der Aufklärung und der Romantik, wo wir auf der einen Seite eben eine ganz nüchterne Betrachtung und Sammlung von Daten haben, die dann ausgewertet werden, die in Form von kartografischen Werken dann dokumentiert werden und letztlich dazu geführt haben, dass bestimmte Aussagen über das Verhalten des Systems Erde möglich sind. Aber auf der anderen Seite ist diese gefühlvolle Betrachtung der Umwelt, der Natur ein ganz wesentlicher Punkt. Und er hat ja in diesem Sinne auch großen Einfluss ausgeübt auf die ökologische Bewegung. John Muir, der als Vater der amerikanischen Nationalparks gilt, wurde durch die Schriften von Alexander von Humboldt sehr stark beeinflusst. Und John Muir konnte mit diesen Ideen, die er sich über das Lesen von Humboldt-Werken dann angeeignet hatte, auch selber Untersuchungen im Gelände machen, in der Natur machen und konnte diese Verbindung von Empathie und Empirie auch den entsprechenden Politikern weiter kommunizieren. Und er hat sich dann zum Beispiel mit Theodore Roosevelt getroffen und hat ihn darin bestärkt, dann diesen Gedanken der Nationalparks weiter auszubauen. Und das sieht man also schon, es geht alles in diesem Fall auf Humboldt zurück. Er hatte einen sehr, sehr großen Impact auf die Wissenschaften, aber eben auch auf unsere Gesellschaft als Ganzes.
Könnte das eine der Lektionen für heutige Wissenschaftler sein, eines von Humboldts Vermächtnissen, dass man nicht nur den Verstand betonen sollte, wenn man mit der Öffentlichkeit kommuniziert, sondern eben auch das Gefühl sozusagen mit einbezieht, wie Humboldt das sehr geschickt gemacht hat?
Unbedingt. Ich denke, dass es ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, dass wir als Wissenschaftler darauf achten, dass wir nicht nur unser Wissen produzieren und in unseren Fachzeitschriften publizieren, weil das für unser Überleben natürlich ganz wichtig ist, sondern wir müssen darauf achten, dass dieses Wissen auch der allgemeinen Bevölkerung mitgeteilt wird. Aber ich halte es noch fast für viel wichtiger, dass das Wissen, was wir in den einzelnen Disziplinen generieren, auch unseren Fachkollegen in anderen Disziplinen mitgeteilt wird, dass wir versuchen, ein Vokabular zu benutzen, das uns dann ermöglicht, mit anderen über bestimmte Dinge zu sprechen. Mit anderen Worten, wir müssen versuchen, aus unseren wissenschaftlichen Silos herauszukommen, um dann auch mit der Bevölkerung, aber auch mit unseren Fachkollegen aus anderen Disziplinen zu reden. Und das hat Humboldt ja eigentlich sehr schön vorgemacht. Er hat ja mit seinen verschiedenen Vorlesungen, die er in Berlin gehalten hat, einen großen Bogen geschlagen und hat alle möglichen naturräumlichen, aber kulturhistorischen Dinge angesprochen und dies einer breiten Bevölkerungsgruppe vorgetragen. Und das ist das Faszinierende in seinem Wirken gewesen, dass er eben über seine Fächergrenzen, über seine eigenen Interessen hinaus auch die allgemeine Bevölkerung und, sagen wir, den Mann auf der Straße erreichen konnte und diese Leute auch von der Wichtigkeit der Wissenschaft überzeugen konnte.
Über Alexander von Humboldts Vermächtnis sprach ich mit dem Geowissenschaftler Manfred Strecker von der Universität Potsdam. Kaffee könnte beim Abnehmen helfen. Details in der ersten Meldung von und mit Piotr Heller.
Im menschlichen Körper gibt es das sogenannte braune Fettgewebe. Es ist in der Lage, Nährstoffe in Wärme umzuwandeln. Somit spielt es eine Rolle beim Verbrennen von Kalorien und beim Abnehmen. Forscher aus dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten haben nun herausgefunden, dass Kaffee dieses braune Fettgewebe aktivieren kann. Zwei Experimente lassen diesen Schluss zu. Die Wissenschaftler verabreichten Testpersonen Kaffee und stellten daraufhin einen Anstieg der Körpertemperatur in Regionen mit besonders viel braunem Fettgewebe fest. Außerdem konnten sie entsprechendes Fettgewebe im Labor mit Koffein stimulieren, wie sie in den Scientific Reports darlegen.
Die US-Regierung hat 5 chinesische Hersteller von Hochleistungsrechnern auf die schwarze Liste gesetzt.
Bei den 5 handelt es sich um den Superrechnerhersteller Sugon, 3 Tochterunternehmen und ein Forschungsinstitut. Das Handelsministerium der Vereinigten Staaten teilte mit, die Hochleistungscomputer der Unternehmen würden in China für militärische Zwecke genutzt. Die Aufnahme auf die schwarze Liste ist mit Handelsbeschränkungen verbunden. US-Unternehmen brauchen Sondergenehmigungen, um mit den betroffenen chinesischen Firmen Handel zu treiben. Der Schritt wird etwa von der New York Times als harter Schlag gegen Chinas Supercomputerindustrie gewertet, weil sie auf amerikanische Computerchips angewiesen sei.
Der Mars Rover Curiosity hat auffällig hohe Methankonzentrationen registriert.
Genau gesagt betrug die Methankonzentration in der Marsatmosphäre 21 Milliardstel Volumenanteile. Es war damit die höchste je gemessene Menge dieses Gases auf dem Mars, wie die NASA mitteilt. Die Messung heizt Spekulationen über Leben auf unserem Nachbarplaneten an. Denn auf unserer Erde erzeugen unter anderem Mikroorganismen Methan. Jedoch gibt es durchaus auch geologische Prozesse, die Methan ausstoßen. Außerdem wurde das Gas bereits in der Vergangenheit auf dem Mars nachgewiesen, wenn auch in kleinerer Menge.
Forscher schicken Hühner ins Solarium.
Wir Menschen decken unseren Vitamin-D-Bedarf eigentlich durch das UV-Licht der Sonne und durch Nahrung. Doch viele sind aufgrund ihrer Lebensweise nicht optimal mit Vitamin D versorgt. Eine Idee ist daher, die Konzentration dieses Vitamins in Lebensmitteln zu erhöhen, etwa indem man Hühner UV-Licht aussetzt, sodass sie besonders Vitamin-D-reiche Eier legen. Dass das prinzipiell geht, wissen Forscher bereits. Jetzt hat ein Team aus Halle untersucht, wie praktikabel ein derartiges Hühnersolarium wäre. Die Agrarexperten ließen im Hühnerstall 6 Stunden am Tag UV-Lampen leuchten und beobachteten sowohl die Tiere wie auch deren Eier. Der Vitamin-D-Gehalt in den Eiern vervierfachte sich und den Hühnern bereitete das für sie sichtbare UV-Licht anscheinend keine Probleme. So beschreiben die Forscher die Ergebnisse ihres Experiments in einem Geflügelfachblatt.
Die Erderwärmung wird auch den globalen Energiebedarf anheizen.
Wie sich die Klimaveränderung genau auf den Energiehaushalt auswirken wird, das haben Forscher aus den USA und Italien im Magazin Nature Communications vorgerechnet. Demnach könnte der Energiebedarf je nach Klimaszenario bis zur Mitte des Jahrhunderts um 11 bzw. 58% steigen. Dabei handelt es sich nicht um die gesamte Steigerung der Energienachfrage, sondern lediglich um den Teil, der auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Der Löwenanteil dieser Steigerung liegt laut den Forschern in einem wachsenden Bedarf an Kühlung begründet.
Sternzeit, 24. Juni. Carolyn Shoemaker, Asteroiden und Kometen. Vor 90 Jahren erblickte Carolyn Spellman in Gallup, New Mexico, das Licht der Welt. Nach der High School studierte sie in Kalifornien Geschichte, Politikwissenschaft und englische Literatur. Schließlich lernte sie über ihren Bruder Richard, den jungen Astronomen Eugene Shoemaker, kennen, der sich intensiv für Krater auf dem Mond und anderen Himmelskörpern interessierte. 1951 heirateten sie und Carolyn zog es vor, sich um die wachsende Familie zu kümmern, statt als Lehrerin zu arbeiten. So kam sie erst 30 Jahre später zur Wissenschaft. Als Assistentin ihres Mannes, der inzwischen am Palomar-Observatorium nach Kleinkörpern im Sonnensystem suchte. Hier legte sie beim Beobachten Fähigkeiten an den Tag, die ihr rasch einen festen Platz im Team verschafften. Innerhalb von gut 2 Jahrzehnten entdeckte sie rund 800 Asteroiden und 32 Kometen. Zu den berühmtesten Objekten ihrer Ausbeute zählte der Komet Shoemaker-Levy 9 aus dem Jahre 1993. Der sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten Jupiter befand und bei einem nahen Vorübergang offenbar auseinandergebrochen war. Ein Jahr später stürzten die Trümmer in die Atmosphäre des Riesenplaneten und lösten dort spektakuläre Explosionen aus, deren Glut- und Aschewolken sogar mit kleineren Teleskopen über Wochen hinweg zu beobachten waren. 1997 kam Eugene bei einem Autounfall in Australien ums Leben. Doch Carolyn Shoemaker wirkte noch etliche Jahre weiter als himmlische Beobachterin.
So viel für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.